Auch eine kleine Pflanze entwickelt sich am guten Standort prachtvoll. Aber eine prachtvolle Staude an einem schlechten Standort oder für sie schlechten Standort wird sich eher zurückentwickeln. Also das entscheidende Kriterium ist immer Situation im Garten. Und da müssen wir dafür das Passende auswählen. Dafür ist es gut, wenn man in ein Fachgeschäft hineingeht, wo man auch noch auf eine Beratung zurückgreifen kann, damit der einen den Tisch zeigt, wo die Pflanzen oft gemeinsam platziert sind, die dann dafür geeignet sind.
From the Greenhouse, der Podcast der IPM Essen. Spannende Themen der Weltleitmesse des Gartenbaus. Interviews und Talks mit Expertinnen und Experten der grünen Branche.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge From the Greenhouse. Ich möchte heute über Stauden reden. Ist für mich auch ein sehr, sehr schönes Thema und ich habe im Vorfeld wieder ein bisschen recherchiert, mich erkundigt, Gespräche geführt und habe euch einfach heute mal eine Definition oder eine typische Definition von einer Staude mitgebracht. Also eine Staude ist eine Pflanze mit mehreren aus einer Wurzel wachsenden kräftigen Stängeln, die im Herbst absterben und im Frühjahr wieder neu austreiben. Das ist, sag ich so, eine ganz, ganz ja einfache Definition. Aber ich habe jemanden heute an meiner Seite, der das auf jeden Fall schöner definieren kann und noch viel, viel mehr dazu sagen kann. Ich begrüße heute bei mir Jens Schachtschneider aus Dötlingen im Landkreis Oldenburg. Jens, schön, dass du bei mir bist und heute mit mir über Stauden reden möchtest.
Ja, sehr gerne. Ich freue mich, dabei zu sein.
Ja, schön. Herzlich willkommen. Jens, du hast eine Staudengärtnerei, die Schachtschneider Stauden- und Marketinggärtnerei.
Ja, vollkommen richtig. Wobei, ich darf dich gleich korrigieren.
Ja, gerne.
Das machen wir zusammen mit der Familie.
Ja.
Unsere beiden zwei Söhne sind, Torben und Finn, sind in die Firma eingestiegen und ich bin der Senior und darf noch ein bisschen mitmachen.
Ja, schön. Ich finde es toll, dass du mitmachst und ich finde es aber auch schön, dass du das an deine Söhne so weitergegeben hast. Das ist immer toll, wenn die Tradition so weiter, ja, läuft. Unser Thema heute, habe ich eben schon gesagt, sind Stauden und unser Thema heißt Alleskönnerstauden, Klimaschutz und Biodiversität im Fokus. Das heißt Klimaschutz. Ist ein ganz, ganz wichtiges Thema und da wollen wir heute ein bisschen drüber sprechen in Bezug auf die Stauden. Aber erzähl mal, hast du eine Lieblingsstaude?
Ach, ich habe so viele. Wir haben in der Gärtnerei über 2000 verschiedene Arten und Sorten und da ist das Herz sehr groß und dementsprechend fällt es sehr schwer, da eine Auswahl zu treffen. Aber es sind gerade die Klimastauden, die uns aktuell begeistern. Wir sind auf der Suche halt eben nach Pflanzen, die auch die neuen Herausforderungen bewältigen. Und dann haben sich auch die Sentimente in den letzten Jahren deutlich verändert. Und da haben wir Schätze entdeckt, über die wir in den letzten Jahren eigentlich so ein bisschen hinweggeguckt haben und jetzt feststellen, dass sie viel mehr können, als wir bislang glaubten.
Du wirst uns gleich bestimmt noch ein paar Beispiele nennen im Gespräch nachher. Aber erzähl mal kurz, ich bin neugierig, wie seid ihr angefangen? Wie bist du gestartet? Wie hast du die Staudengärtnerei gegründet?
Ja, also ich komme aus einer Gärtnerfamilie. Meine beiden Brüder sind auch Baumschulmeister, wie ich auch. Und unser Vater, der den Betrieb, der im Nachbarort gestartet ist, der sagte dann zu mir, naja, du willst Staudengärtner werden, bist du dir so sicher? Mach erstmal eine ordentliche Ausbildung als Baumschulgärtner und dann später Baumschulmeister. Das habe ich dann natürlich auch artig getan. Und irgendwann ließ meine Leidenschaft für Stauden mich nicht los. Und dann hatte ich auch den Mut, mit Stauden anzufangen. Das war 1987. In ganz kleinen Anfängen. Ich bekam Starthilfe von meinen Eltern, indem die mir ein Grundstück und ein Haus zur Verfügung gestellt haben, wo wir loslegen konnten. Und dann, dann hat sich das entwickelt über die Jahre, in den letzten inzwischen ja 37, 38 Jahren. Ja, und heute sind wir sehr glücklich, wie sich's entwickelt hat und natürlich noch glücklicher, dass wir jetzt auch die nächste Generation dafür begeistern konnten.
Ja, also ihr seid auf jeden Fall ein Traditionsbetrieb und ich komme ja auch aus dem Norden oben und ich weiß, ihr habt auf jeden Fall einen Namen. Also ihr seid bekannt für eure Stauden und auch für die Ausbildung dort, habe ich schon gehört. Ist sehr, sehr beliebt. Und warum gerade Stauden? Kannst du das erklären? Also du hast gesagt, du hast ja eine Ausbildung dann in der Baumschule gemacht, aber warum sind es dann doch die Stauden geworden? Was hat dich so fasziniert?
Ach, da hat wieder mein Vater Schuld, denn wir haben auch ein Gartencenter dort stehen, der heute von meinem Bruder Olaf geführt wird. Und wie Jungs, wir mussten immer mit anpacken und dann kamen die Stauden von dem Lieferanten und meine Aufgabe war es, die Tische immer wieder voll zu füllen. Und da entwickelte sich eine Zuneigung zu diesen blühenden Pflanzen, während die Gehölze ja doch so ein bisschen länger brauchen, um ihre Schönheit zu entwickeln, sind die Stauden unglaublich energiegeladen, ne, in der Entwicklung. Und das hat mich begeistert. Und dann bin ich angefangen, auch selber ein paar Stauden zu ziehen, um meinem Vater zu verkaufen. Und das war ein gutes Geschäft für mich als 14-, 15-Jähriger. Und dann habe ich gedacht, oh, da geht noch mehr.
Mhm. Ja, sehr schön. Sag mal, meine Definition am Anfang, die war sehr holprig. Magst du da noch was ergänzen? Was würdest du sagen? Was ist denn überhaupt ein Staude? Ganz einfach gesagt.
Nein, die Formulierung war perfekt.
Okay.
Nee, absolut perfekt. Ja, ja. Das passt genau. Mhm. Eine Staude ist eine mehrjährige Pflanze, die uns immer wieder jedes Jahr überrascht. Wir haben so ein bisschen Toleranzbereiche. Ein Lavendel ist genau genommen ein Zwergehölz. Aber den Baumschulern ist diese Pflanze doch etwas zu klein, also haben wir sie im Sortiment aufgenommen. Natürlich haben wir auch so ein bisschen Grenzgänger von Pflanzen, die dann eher kurzlebig sind. Aber die reine Definition, also ein Rittersporn, eine Pfingstrose, eine Aster, entspricht genau dem, was du gerade beschrieben hast.
Okay, ja gut. Jens, ich möchte mit dir über den Klimaschutz reden, habe ich ja schon gesagt. So lautet ja auch unser Titel, Stichwort auch Biodiversität. Was tun Stauden für den Klimaschutz?
Ja, also Klimaschutz ist nicht ganz richtig.
Ja.
Es geht eher darum, dass wir Klimastauden oder auch Klimabäume damit bezeichnen, dass sie diesen klimatischen Veränderungen dann entsprechen. Wenn wir in den letzten 2-3 Jahren, und wir kommen ja aus der gleichen Region, in Oldenburger Region uns anschauen, dann haben wir vor einem Jahr Hochwasser gehabt in Oldenburg. Wir kamen ja auch durch die Medien und dann hatten wir ein sehr, sehr nasses Jahr, wo wir nicht diese 700-800 Millimeter, die wir üblicherweise im Jahr haben, sondern plötzlich weit über 1000. Wenn wir uns 4-5 Jahre zurückerinnern, dann hatten wir nur 400-500 Millimeter bei uns in der Region, also fast schon Dürreverhältnisse. Und nun suchen wir Pflanzen, die beides können, die also diese extremen Wetterunterschiede aushalten können. Und das ist nicht einfach, weil die Stauden, auch wenn wir Gärtner diese durchgezüchtet haben, besonders schöne große Blüten gezüchtet haben oder andere Farben oder kompakter oder höher, dann können wir eines nicht verändern. Und das sind die Erwartungen einer Staude vom Naturstandort, also da, wo sie in einer freien Natur ursprünglich wächst, die können wir nicht umzüchten. Also müssen wir gucken nach Pflanzen, die das, was ich gerade beschrieben habe, erfüllen, in nassen als auch in Dürrejahren, in sehr milden Wintern, aber wir können auch mal wieder 20 Grad minus bekommen, die diese extrem große Spannbreite erfüllen und dann immer uns noch im Garten erfreuen. Und das ist die neue Herausforderung.
Wie weit seid ihr da schon? Was geht da noch, sag mal, auf dem Stand?
Die Sortimente verändern sich.
Ja.
Also es kommen Pflanzen in den Fokus, die wir vielleicht bislang etwas beiseite geschoben haben, weil sie vielleicht nicht ganz so attraktiv sind. Aber heute wird man kritisch vom Nachbarn beäugt oder vielleicht sogar von der Kommune, wenn wir unsere Pflanzen im Sommer gießen.
Mhm.
Vor 20, 30 Jahren, wenn der Rasen braun war, dann hat der Nachbar gesagt, naja, da ist nicht mehr nötig zu gießen. Wenn man heute im Sommer den Rasen nass macht, wenn es mal 6 Wochen trocken ist, dann wird man wieder kritisch angeguckt, wie gehst du mit unserem Wasser um? Das Gleiche gilt auch für die Staudenbeete. Dementsprechend muss sich auch unser Auge verändern, der Erwartungshaltung, dann sind vielleicht gewisse Prachtstauden, die pflegeintensiv sind, die halt eben diese Portion Wasser permanent brauchen, nicht mehr so angesagt. Und dafür kommen andere Sortimente dann ins Spiel, die das aushalten können.
Magst du mir mal ein paar Beispiele einfach nennen? So was sind die Klimastauden, so die vielleicht Top 5?
Ja, ich kann so ein paar Lieblinge sagen.
Ja.
Wir haben eine Pflanze, die ich selber vor 10, 15 Jahren gar nicht kannte, Amsonia oder Röhrenstern ist der deutsche Name.
Magst du die mal beschreiben? Wir sind ja in einem Podcast, die Leute hören ja zu. Vielleicht ganz kurz, wie sieht die aus?
Langweilig.
Langweilig,
auf den ersten Moment, und das ist auch ein bisschen ein Problem im Gartencenter, der Kunde kräuft so ein bisschen wie die Biene. Er geht ins Gartencenter und alles, was ihn so anspringt von der Blüte her, da greift er zu. Mhm. Und der Amsonia, also Röhrenstern, wenn sie im Gartencenter im April steht, hat sie Triebe, ein bisschen ähnlich wie eine kleine Weide, die austreibt.
Mhm.
Und die entwickelt sich dann erst später zu der ganzen Schönheit. Die Blüte kommt dann im Mai, Juni. Das Besondere an der Pflanze ist, dass sie ein unglaubliches Wurzelwerk entwickelt. Das Wurzelwerk geht tief im Boden rein und ist sehr fein. Das heißt, sie holt auch noch Feuchtigkeit aus dem Boden, wo kaum noch etwas da ist. Und dadurch, dass sie aber das ganze Jahr schön ist, wird auch eine besondere Eigenart, dass sie nach der Blüte im Mai, Juni dann wieder durchtreibt, also noch ein bisschen über der Blüte hinaus austreibt und dann attraktiv bleibt. Und im Herbst hat sie noch eine schöne Gelbfärbung und dann zieht sie irgendwann ein und dann schneiden wir sie üblicherweise im März, April zurück und dann treibt sie wieder munter aus. Das heißt, sie ist nicht so ein Knaller in den Augen, aber wenn man sie als junge Frau, so wie du, pflanzt, dann kannst du damit alt werden.
Okay, also die ist wirklich so mehrjährig, dass sie wirklich Jahrzehnte hält.
Es gibt Stauden, die in der Tat Jahrzehnte aushalten. Mhm. Und da gehört Amsonia, oder es gibt noch ähnliche Beispiele, wir haben ja zunehmend Probleme mit den Gartenlupinen, die gerne krank werden, kurzlebig sind, ausfallen, sich vielleicht sogar in der Natur, wo sie es eigentlich nicht sollen, sich versamen. Sogenannte Neophyten.
Mhm.
Und es gibt eine andere Leguminose, wir sind ja bei den Leguminosen, bei den Lupinen, die heißt Baptisia. Und diese Baptisia, Färberhülse, der deutsche Name, ist auch so eine neue Pflanze, die mit sehr ähnlichen Eigenschaften wie die Amsonia, der herkommt. Etwas später blüht, im Juni etwa. Wunderschön, aber mit dem gleichen enormen Wurzelwerk und auch horstbildend. Das heißt, wir brauchen keine Angst haben, dass sie sich irgendwie brutal versamt. Das kommt schon mal vor, aber ohne lästig dabei zu werden. Und hat ebenso ein leicht lederiges Laub und so ein etwas dickeres Laub heißt immer, dass ein Verdunstungsschutz da ist. Das heißt, einerseits verdunstet sie weniger Wasser, braucht damit weniger. Und dann kommt das Wurzelwerk hinzu. Und so haben wir dann eine Staude, die dann mit diesen anspruchsvollen Klimatastern klarkommt. Und diese beiden Pflanzen, die ich genannt habe, haben parallel eine weitere Stärke. Sie kommen auch damit klar, dass es mal nass ist.
Okay.
Das ist oft ein Problem. Also wir haben viele Pflanzen, die trockenheitsresistent sind, aber dann mal Nässeprobleme haben. Und das ist eine besondere Eigenart von diesen zwei Stauden, die wir wirklich liebgewonnen haben, die aber noch kaum jemand kennt, aber sicher zukünftig an Bedeutung gewinnen wird.
Und die letzte, die sieht dann aus wie eine Lupine, also vom Wuchs oder wenn sie blüht? Oder?
Die Blüte auf jeden Fall.
Okay.
Bisschen vergleichbar auch wie so ein Goldregen oder eine Erbse, alles Leguminosen. Sehr, sehr bienenfreundlich, insektenfreundlich
auch
dazu.
Schön.
Also von daher erfüllt sie auch diese Anforderungen. Und man kann diese Pflanze im Garten auch locker mal im Sommer 6 Wochen nach Malle fliegen und wenn man nach Hause kommt, ist alles in Ordnung.
Also die kommt auf meine Liste, die werde ich mir merken. Ich bin nämlich Lupinen-Fan, aber ich habe nie Glück damit gehabt. Also irgendwie, die sind mir immer eingegangen oder Lausbefall oder zu trocken, zu nass. Also
genau, das ist das Problem. Ja. Und so müssen wir uns von der einen oder anderen Gartendiva, wenn ich sie mal so nennen darf, verabschieden. Zumindest wird sie nicht mehr die Bedeutung haben. Rittersporn gehört auch dazu. Rittersporn macht auch viel Kummer im Garten. Die alten Kalförster-Sorten gibt es kaum noch. Und kränkeln auch. Viele neue Züchtungen sind eher kurzlebig. Und dann heißt es immer, ja, ich habe Pech gehabt oder der Gärtner hat Schuld, wo ich die gekauft habe. Die Pflanze war nicht in Ordnung. Nein, es sind Pflanzen, die halt eben uns in dieser Neuzeit Kummer machen, krankheitsempfindlich sind und kaum einer von uns möchte noch irgendwelche Pflanzenschutzmittel einsetzen. Eine Pflanze, die Erwartungshaltung dürfen wir haben, soll im Garten funktionieren. Wir müssen sie vielleicht mal zurückschneiden und vielleicht mal ein bisschen Dünger geben, aber keiner von uns möchte irgendwie Chemie oder Ähnliches einsetzen.
Nee, definitiv nicht. Das wird immer weniger. Da hast du recht. Was auch gut ist, definitiv.
Absolut.
Jetzt haben wir über, sag ich mal, klimaresistente Stauden gesprochen. Kann man das so nennen? Was sind noch weitere Trends gerade in der Staudenzucht? Was fragen deine Kunden nach?
Ja, wir haben einen Trend zu naturnahen Stauden. Es war noch vor 20 Jahren, musste es prächtig sein, grandios wirken. Das muss ein echter Eyecatcher sein und der heutige Gartentrend geht zu einer gewissen Natürlichkeit zurück. Ich persönlich mag das sehr gerne. Das Auge muss sich noch dran gewöhnen. Dann kommen natürlich auch die heimischen Stauden dabei ins Spiel.
Nenn mal ein paar kurz.
Ja, da haben wir jede Menge. Also eigentlich sind es viel mehr, als wir glauben. Das Ochsenauge zum Beispiel, auch der Günsel, wenn wir so einen Bodendecker mal nennen wollen. Wir haben Flockenblumen, die wir in den Gärten haben. Also das Sortiment ist riesengroß. Wir haben von unseren 2000 Arten und Sorten in der Gärtnerei sind locker 200 heimische Stauden. Auch natürlich welche, die wir aus dem Wald heraus kennen. Das Maiglöckchen gehört auch dazu. Oder die Waldanemone. Da müssen wir natürlich auch immer wieder schauen, wie ist die Gartensituation? Haben wir schattig, haben wir trocken, haben wir nass? Das ist immer die größte Herausforderung. Auch eine kleine Pflanze entwickelt sich am guten Standort prachtvoll. Aber eine prachtvolle Staude an einem schlechten Standort oder für sie schlechten Standort wird sich eher zurückentwickeln. Also das entscheidende Kriterium ist immer Situation im Garten. Und da müssen wir dafür das Passende auswählen. Dafür ist es gut, wenn man in ein Fachgeschäft hineingeht, wo man auch noch auf eine Beratung zurückgreifen kann, damit der einen den Tisch zeigt, wo die Pflanzen oft gemeinsam platziert sind, die dann dafür geeignet sind.
Okay. Also Stichwort Klimawandel ist auf jeden Fall eine Herausforderung in der Branche. Wir müssen uns da umgewöhnen. Wir müssen gucken, was gibt es für Alternativen. Gibt es weitere Herausforderungen gerade in der Branche oder vielleicht auch bei dir im eigenen Betrieb, die du spürst?
Ja, wir haben natürlich eine Unterschiedlichkeit bei den Sortimenten. Das wirst du auch selber in deinem Leben wahrnehmen. Du triffst auf Menschen, die begeistern dich. Und nach einer Woche läuft man wieder auseinander und begegnet sich nie wieder. Und genauso trifft man Menschen, wo man sich langsam annähert und dann über Jahrzehnte man im Kontakt bleibt. Das Gleiche ist bei Stauden auch. Es gibt sehr wunderschöne Stauden, die man irgendwo im Geschäft sieht, die einen sozusagen anspringen und man pflanzt sie. Es kann auch ein Lavendel sein, wo man eigentlich denkt, ja, der Lavendel ist eine Pflanze, die einen lange begleiten kann. Und dann ist man plötzlich enttäuscht, obwohl diese wunderschön ist. Und dann sieht man woanders einen Lavendel und fragt sich, warum ist der so viel kleiner? Und der entwickelt sich aber genau gegenteilig. Er wird immer schöner. Und wenn man ihn nach der Blüte, den Tipp darf ich an der Stelle geben, wenn man ihn nach der Blüte um ein Drittel zurückschneidet, dann wird er noch viel schöner. Wir haben Züchtungen, die sind gezielt darauf ausgerichtet, dass sie schnell prachtvoll sind, aber nicht darauf, dass sie im Garten einem lange begleiten. Von der gleichen Pflanze, beim Lavendel. Und genauso gibt es dort halt eben Selektionen, Züchtungen, die darauf abzielen, dass diese Pflanze über Jahrzehnte oder zumindest über viele Jahre im Garten einen begleiten kann. Und das ist etwas schwierig geworden für den Gartenfreund, da zu unterscheiden. Ich sage immer gerne, kauf da ein, wo irgendjemand ist, wo man sein Leid auch mal klagen kann, wo man einen Ansprechpartner hat. Natürlich kann man Stauden wunderbar selber auswählen und mitnehmen. Da braucht man nicht immer jemand, der einem da zuspricht. Aber es sollte jemand da sein, also irgendwo eine fachliche Kompetenz vorhanden sein. Denn die können sich gar nicht erlauben, etwas Falsches zu verkaufen, weil mit dieser Pflanze geht man dann auch, wenn man enttäuscht ist, nach ein paar Monaten eventuell zurück und sagt, du, das war nix. Wenn es aber ein Geschäft ist, irgendwo vorne an der Kasse, wo gar kein Fachpersonal da ist, da ist dann oft der Preis der zentrale Faktor. Und dann darf man sich auch nicht wundern, wie heißt es so schön, immer billig kauft doppelt.
Ja, das stimmt. Da stimme ich dir definitiv zu. Ist meistens nie der richtige Weg. Ja, Jens, du hast, ich springe jetzt mal eben kurz, letztes Jahr den TASPO Award gewonnen für den Unternehmer des Jahres. Du sagtest, das ist eine Auszeichnung, ja, da bewirbt man sich nicht, das ist etwas anderes, sondern es ist eine Auszeichnung für deinen Werdegang, für das, was du geschaffen hast. Kannst du sagen, was machst du anders als andere vielleicht?
Ja, das musst du die Jury fragen.
Das muss ich die Jury fragen, okay.
Es gibt über 10.000 Gärtner in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum. Der TASPO Award wird auch durchaus auch in Österreich oder Schweiz wahrgenommen oder auch in Holland. Es gibt großartige Gärtner. Jeder Gärtner ist irgendwie ein bisschen anders und das zeichnet auch unseren Berufsstand aus, dass wir so jeder seine kleine Macke, seinen Tick, seinen Leidenschaft hat. Ja, was hat die Jury bewogen oder was mag die Jury bewogen haben, ist, glaube ich, die Vielseitigkeit. Dass wir bei uns im Unternehmen nicht nur dieses nach vorne gebracht haben in den letzten Jahrzehnten, sondern dass wir auch unseren Berufsstand engagiert haben, ganz besonders im Bereich der Ausbildung. Dass wir immer wieder versucht haben, Dinge, die uns bewogen haben, dass wir gesagt haben, wir wollen uns nicht darüber ärgern. Wir wollen es lieber anpacken, es zu verändern. Und das habe ich persönlich, aber auch genauso die Söhne inzwischen, immer wieder angepackt, dass wir Initiativen entwickelt haben und die wurden dann auch wahrgenommen. Und das mag vielleicht die Jury dann bewogen haben und sagen, komm, das ist inzwischen auch ein etwas grauherdiger Herr. Es ist vielleicht die Zeit gekommen, das in irgendeiner Weise dann auch zu würdigen. So interpretiere ich die Entscheidung.
Ja, also wir haben uns im Vorfeld ja auch schon unterhalten dürfen und ich fand es total interessant. Du sagtest gerade, ihr macht auch ganz, ganz viel für die Ausbildung oder für den Nachwuchs in der Grünbranche. Und das hat mich auch total fasziniert. Ich glaube, saß jetzt nicht in der Jury, aber ich glaube, das wird ein Punkt gewesen sein, definitiv. Ihr macht ganz, ganz viel für den jungen Nachwuchs. Zum Beispiel, du hast die Pflanzenschule genannt, die du auch mit gegründet hast. Du kannst ja gleich mal ganz kurz erzählen, was das ist. Oder was ich jetzt auch so toll fand, war die Speed Learning Tour hier auf der IPM, die dieses Jahr sozusagen eine Neuheit ist. Fand ich sehr, sehr spannend. Magst du mal einfach erzählen, was ist die Pflanzenschule und was ist die Speed Learning Tour?
Ja, die Speed Learning Tour fange ich da mal mit an, die jetzt hier heute ja abschließt. Heute Mittag ist dann die Auslosung. Ich habe wahrgenommen, dass junge Menschen hier auf der Messe, die ja eigentlich gewollt sind, also Auszubildende, Mitarbeitende, nicht wirklich mit offenen Armen empfangen werden. Sie gelten, ich habe mal die Tage gesagt, spöttisch als Haribo-Diebe. weil natürlich geht es hier auch um Geschäfte, um Kontakte. Und dann huschen die über die Flure, haben natürlich auch Hemmungen, Aussteller anzusprechen. Und diese Barriere, hatte ich mir überlegt, sollten wir aufbrechen. Das heißt, wir haben 21 Ausstellende befragt, ob sie bereit wären, für 100 Sekunden, also eine überschaubare Zeiteinheit, eine kleine Kurzinformation darüber zu geben, was sie machen. Und gleichzeitig eine Laufkarte entwickelt, wo dann dieser Kurzbesuch honoriert wird mit einem Stempel. Und wenn man dann 10 Stempel eingesammelt hat, kann man einen Gutschein für ein Frühstück gewinnen über 100 Euro. Das haben auch eine ganze Menge Teilnehmende dann verfolgt. Wir können in der Kommunikation, glaube ich, noch etwas besser werden, dass noch mehr mitmachen. Aber es kam sehr, sehr gut an. Und die Pflanzenschule, ja, ich weiß gar nicht genau, wie lange es her ist, vor 7, 8 Jahren, habe ich mit einer ehemaligen Mitarbeiterin, heute von unserem Staudenring, unserer Kooperation, die Geschäftsführerin, und einem befreundeten Gärtnerkollegen, Kunde von uns, der Merde Gartencenter in Hamburger Region hat. Wir haben gesagt, wir müssen unsere Mitarbeiter nicht nur eine gute Ausbildung geben, wir müssen sie auch danach noch weiter schulen. Im Gartencenter sind die meisten Pflanzen ja nicht in der Gartencenter herangewachsen, sondern die kommen aus Baumschulen, aus Staudengärtnereien, irgendwo aus der Region. Und es gibt jede Menge neue Pflanzen. Und wir müssen diese Informationen um diese Pflanze entlang der Lieferkette von der Baumschule hin in das Fachgartencenter irgendwie weiterreichen. Das heißt, wir müssen die Mitarbeitenden aus den Gartencentern mal hinbringen, da wo die Pflanze wächst. Und das organisieren wir. Und dann kam noch eine weitere Idee hinzu von unserem Sohn. Der sagte, ja, die, wie es überall so ist, die Ausbildungsmedien sind vielleicht auch mal in die Neuzeit zu bringen, das heißt in eine digitale Form. Und er hatte den Führerschein nochmal für den LKW gemacht und der macht man nicht mehr, du wirst den wahrscheinlich auch schon digital gemacht haben.
Nee, tatsächlich nicht.
Nein, ich durfte nur mit Zetteln arbeiten. Ja, aber heute macht man die Theorie an der App und nicht mehr wie wir auf den Zetteln. Und er hat gesagt, genau so muss die Ausbildung sein. Und so hat er eine Green Learning App entwickelt mit vielen tollen Sponsoren, die das finanziert haben, also die Entwicklung, die digitale Entwicklung. Und dann haben viele tolle Kollegen von uns jeweils in ihren Spezialbereichen, ob Phytosgärtner, ob Zierpflanzengärtner, Baumschüler, Landschaftsgärtner, haben Fragen entwickelt, praxisgerechte Fragen, und die sind eingeflossen. Und jetzt ist diese App am Start seit einem Jahr mit großem Erfolg. Die Branche nimmt sie sehr, sehr gut an. Wir freuen uns da riesig drüber. Und das sind so die Initiativen, die sozusagen von uns ausgehen oder mit initiiert sind, die uns einfach Spaß machen und uns auch ein gutes Gefühl geben. Wir haben ja in unserer Gesellschaft, das gilt nicht nur für den Gartenbau, viele Menschen, die klagen, aber zu wenige, die auch einen Veränderungsgeist haben und diesen dann auch leben.
Mhm. Aber ich glaube, das macht ihr auf jeden Fall. Und ich glaube, du hast jetzt ganz, ganz viele Beispiele genannt, warum du diesen Award auch verdient hast. Ich nehme mir das jetzt mal raus und sage das jetzt einfach mal so. Also herzlichen Glückwunsch nochmal nachträglich dazu.
Ja, vielen Dank.
Finde ich ganz, ganz spannend. Ich habe ganz viele Gespräche hier führen dürfen auf der IPM und es ging ganz oft darum, eben auch Nachwuchskräfte zu begeistern, die jungen Leute zu begeistern. Das macht ihr auf jeden Fall. Aber für alle, die jetzt da draußen zuhören und die vielleicht auf Jobsuche sind oder gar nicht wissen, was sie nach der Schule machen sollen, erklär doch mal, was ist der Staudengärtner? Was macht man da überhaupt? Vielleicht einfach, dass man das mal kurz ganz in einfache Worte beschreibt, dass man den Leuten irgendwie oder den jungen Leuten da draußen einmal das erklärt und vielleicht auch so ein bisschen ans Herz legen kann.
Ja, es ist mir ein bisschen leid um die anderen Sparten im Gartenbau. Aber der
Staudengärtner, aber das ist jetzt ja deine Sparte. Also das hier jetzt für Werbung machen.
Und der Staudengärtner ist einfach, das wollte ich sagen, ist der schönste Gärtner. Weil bei uns blüht es. Es blüht wirklich. Wir haben eigene 3 Bienenvölker in der Gärtnerei, um das auch zu dokumentieren. Auch die Naturnähe. Oft wird ja das auch so negativ dargestellt. Die spritzen durch die Gegend. Nein, wir sind praktisch bio. Nur im äußersten Notfall setzen wir mal etwas anderes ein. Solange keine Herbizide mehr. Also ein sehr naturnaher Beruf. Gleichzeitig müssen wir natürlich Geld verdienen. Unsere Mitarbeiter müssen es auch, dann müssen wir es auch. Aber wir vermehren Pflanzen natürlich. Wir haben diese riesige Vielfalt, von der ich gesprochen habe, die wir kultivieren. Wir topfen, wir betreuen die Pflanze, schneiden sie zurück, müssen vielleicht auch mal ein bisschen Unkraut jäten, vielleicht auch ein bisschen im Winter mal reinholen, dass sie geschützt durch den Winter kommen. Nicht, dass sie nicht winterhart wären, aber in den Töpfen sind Pflanzen immer etwas empfindlicher. Und gleichzeitig möchten wir auch, dass sie im Frühjahr, wenn jetzt in Kürze die Gartenfreunde in die Gartencenter strömen, auch so ein bisschen die Pflanze schon grüner ist. Und diese Tätigkeiten gehören dazu. Und dann kommen irgendwann die Aufträge im Frühjahr rein. Dann sammeln wir die ein in der Gärtnerei und peppeln und hübschen die noch ein bisschen auf. Mhm. Dann mag noch ein braunes Blatt dran sein vom letzten Winter. Das nehmen wir ab, stecken ein Etikett dran, damit auch der Kunde sieht, wie sie dann aufblühen wird im Sommer oder im Frühjahr. Und ja, das ist so der Jahresverlauf, den wir haben. Und noch viel wichtiger ist ein angenehmes, sympathisches Team. Wir sind ziemlich weiblich. Ich vermute, 2/3 der Belegschaft ist weiblich, weil es auch für eine Frau eine nicht zu körperlich anspruchsvolle Tätigkeit ist. Und es ist eine große Begeisterung da. Und wer einmal Staudengärtner ist, der kann gar nicht mehr anders.
Ja. Und diese Begeisterung, die habe ich auch bei dir auf jeden Fall spüren dürfen. Ich danke dir, Jens, dass du da warst, dir die Zeit
sehr
genommen
gerne
hast. Und mir hat das ganz viel Spaß gemacht. Ich habe ganz viel gelernt und mich hast du auf jeden Fall mitgenommen und begeistert.
Ja, komm doch mal vorbei.
Ja, das werde ich auf jeden Fall tun.
Wir wohnen ja in der Nähe.
Genau, wir wohnen ja quasi nebeneinander.
Ja.
Nee, das mache ich definitiv. Ich werde mir das anschauen. Und ja, ich wünsche euch für den Betrieb alles Gute, für die Zukunft, für die Nachwuchskräfte. Und ja, ich würde sagen, macht weiter so.
Danke fürs Interesse.
Ja, bis bald. Tschüss. Jo,
ciao.
Das war From the Greenhouse von der IPM Essen. Habt ihr Fragen? Schreibt uns gerne einen Kommentar. Teilt diese Episode mit eurem Netzwerk und abonniert unseren Podcast, um keine Folge zu verpassen. Ihr findet uns auf allen bekannten Podcast-Plattformen.